gut, ich kann relativ klar sagen, ich glaube, das ist keine Message, die ich gut finde.
Ich glaube, da gibt es ein gesteigertes Bewusstsein dafür. Und ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen paradox, dass sobald man dafür sensibilisiert ist, man eigentlich diese Differenzen erst herausstellen muss, um vielleicht Diskriminierung sichtbar zu machen.
Das finde ich schon sehr spannend, weil es für mich musikalisch halt überhaupt nicht in diese Emo-Schiene reingerät. Aber von der Ästhetik her und von der, sozusagen, dem ganzen Umfeld her, für mich aber total das schreit.
Längster Song, musikalisch spannender, wieder Jesus am Ende, aber ein Gitarrensolo.
Boah, bis Blend zugeordnet werden können, ob das nicht das heutige Post-Grunge Alternative Metal geworden ist.
Ich kann auf alle Fälle sagen, dass das in so Christian-Rock-Radiosendern rauf und runter. Also da ist es wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
Wenn du Christ bist, klemmst du jetzt erstmal nicht anders, als wenn du Christ bist.
Soll ich dir doch noch die Bibel holen?
Ja, hol mir bitte doch noch die Bibel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorgehört und Nachgedacht. Ich bin Chris und an meiner Seite heute wieder
Marvin, hi.
Moin Marvin. Wie immer bei Vorgehört und Nachgedacht besprechen wir ein Album. Und zwar besprechen wir ein Album, was jeweils andere Personen der anderen Person, also in dem Fall mir, hat mir Marvin ein Album aufgetragen, das ich nicht kenne oder nicht kannte, was für ihn aber aus irgendeinem Grund biografisch wichtig war und er zu einer Zeit seines Lebens viel gehört hat. Das ist Annahme. Und da möchte ich dich fragen, Marvin, welches Album hast du denn heute mitgebracht?
Ja, Chris, heute habe ich dir ein richtiges Schätzchen mitgebracht, der mit 2000er Musikszene. Und zwar habe ich dir von der Band Flyleaf das Self-Titled-Album Flyleaf mitgebracht aus dem Jahr 2005, beziehungsweise in der Version, die ich dir gegeben habe, der deutschen Veröffentlichung dann von 2006. Und ich habe schon bei deiner Anmoderation gehört, dass du da heute, glaube ich, bestimmt eine interessante Reaktion beim Hören hattest. Aber bevor ich dir vielleicht so ein bisschen erzähle, was hat's mit diesem Album auf sich? Warum habe ich das ausgesucht? Bin ich natürlich erstmal sehr gespannt auf deine Spekulation, warum du denn oder was du vermutest, so die Gründe gewesen sein könnten, weshalb ich dir dieses Album ausgesucht habe.
Ja, Marvin, wir hatten ja in den letzten Folgen oder historisch gesehen in unserem Podcast immer wieder Bands genommen, wo wir einfach gedacht haben, hey, das ist so tolle Musik, die haben wir. Irgendwie hast du davon nie was mitbekommen, hör da mal rein. Und es hat mich voll geprägt, auf die eine oder andere Weise. Und meine Vermutung wäre jetzt, dass das dann eines dieser Alben ist, wo du, glaube ich, eher sagen würdest, okay, warum habe ich das damals gehört? Helf mir mal bitte, dass wir da gemeinsam drüber reden. Oder vielleicht auch, hier, kannst ganz froh sein, dass dieser Kelch an dir vorbeigegangen ist damals. Also du hörst an meiner Anmoderation schon, dass ich, bei dem Album. Ich war jetzt nicht irritiert, weil ich mir schon dachte irgendwie, okay, was in der Richtung hast du schon mal? Ich habe mitbekommen, dass du was in der Richtung zumindest mal gehört hast, dass du da so eine Phase hattest. Ich würde das jetzt so ganz grob mal so in diese Alternative Metal Post-Grunge-Szene einordnen, was Flyleaf da machen. Und so ganz unbekannt ist mir die Band auch gar nicht gewesen. Da vielleicht später noch zu. Deswegen war es so, okay, gut, ich kannte das irgendwie, habe mal zwei, drei Songs gehört, habe dann gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Und ist jetzt aber trotzdem spannend für mich, da mich nochmal mit beschäftigt zu haben. Und deswegen glaube ich einfach so ein bisschen, meine Vermutungen sind einerseits, dass du das vielleicht so in diese Kategorie Jugendsünde packst, auch so ein bisschen, okay, was für Musik hat man damals gehört, warum hat man eigentlich diese Musik damals gehört, was hat man damals daran gefunden? Das wären jetzt, glaube ich, so meine ersten Vermutungen und du wirst mich jetzt bestimmt eines Besseren belehren.
Ich glaube, deine erste Vermutung geht, glaube ich, schon mal in eine ganz gute Richtung. Diesmal ging es mir, glaube ich, nicht so sehr darum, dir eine musikalische Perle zu zeigen, von der ich denke, dass du das unbedingt hören müsstest, weil es musikalisch spannend sein könnte für dich. Das ist bei Flyleaf nicht der Fall, sondern es war wirklich eine Band, die ich, genau als sie eben herausgekommen ist, dieses Album 2005 bzw. 2006, einfach gehört habe und die in meinen Jugendjahren zu der Zeit einfach für mich irgendwie eine ganz große, wichtige Nummer war, die dann aber vielleicht auch aus guten Gründen völlig in der Versenke wieder verschwunden ist und die da auch irgendwie nicht so eine richtig gute Halbwertszeit hatten, wenn man vielleicht so möchte. Und ich selber eigentlich fast nochmal darüber gestolpert bin, als ich eben so meinen Back-Katalog durchgeblättert habe und geschaut habe, was gibt's denn so für musikalische Ecken und Bereiche, in denen ich irgendwie mal unterwegs war, die mir irgendwie auch wichtig waren, die ich aber auch so völlig, also die einfach schlecht gealtert sind und was ich heute auch nicht mehr so fühle. Und da bin ich eben auch genau wieder über dieses Album gestolpert, was ich ja wirklich sogar hier als, ne, die CD liegt hier auf dem Tisch, wirklich mir sogar gekauft habe. Und zum anderen habe ich dann ganz zufällig, um vielleicht so ein bisschen, ganz bisschen von der Bandgeschichte schon zu einzuflechten, habe ich zufällig, bin ich durch Twitter gescrollt, weil ich so ein bisschen ein paar Sachen von der Band einfach mir nochmal durchgelesen habe. Und just im November 22 gibt es von der Sängerin Lacey Storm eine kleine Ankündigung auf Twitter, dass sie wieder bei Flyleaf mit dabei ist und Musik machen. Denn man muss dazu sagen, die Band hat sich 2016 mehr oder weniger aufgelöst oder ist in Hiatus gegangen. Und die Sängerin, die wir auf diesem Album Flyleaf Self-Titled hören, ist eigentlich auch schon 2012 aus der Band gestiegen. Also auch eine Band, die eigentlich lange schon passé ist oder von der man eigentlich lange nichts mehr gehört hat. Und dann habe ich eben just diesen Twitter-Post gesehen, diesen Tweet gesehen und dachte mir, er reiht sich ein in einer langen Reihe von Revivals meiner Teenage-Mucke. Dachte ich mir, okay, dann ist es jetzt ein Zeichen, dann muss ich jetzt zumindest auch einmal die Schublade aufmachen, diese Band raushören und ein bisschen drüber. Und es gibt vielleicht zwei Punkte, die würde ich vielleicht schon mal vorwegnehmen, da können wir aber gerne auch vielleicht nachher nochmal genauer drüber sprechen, die, glaube ich, für mich nochmal dieses Album so ein bisschen interessant gemacht haben. Zum einen ist es dieser Umstand, diese Band hat eine Frontfrau, die schreit. Und warum finden wir das cool? Warum fand ich das cool? Was für eine Funktion hatte dieser Modus von, guck mal, es ist eine Frontfrau, aber die klingt richtig böse. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich rückblickend irgendwie nochmal ganz interessant finde, was das irgendwie auch für eine Bedeutung hatte. Und zum anderen, was mir, glaube ich, heute noch viel mehr natürlich ins Gesicht springt, ist so ein wenig der einfach christliche Hintergrund, der sich eigentlich in allen Texten dieser Band so ein bisschen widerspiegelt. Und da geht es mir so ein bisschen um die Frage, was war da eigentlich los? Also sowohl bei mir als auch in der Musikszene, also was ist dieses ganze Christian Rock, Christian Alternative, was ist das eigentlich so? Was ist da, wie stehe ich heute dazu, wie stand ich damals dazu, generell dieses Verhältnis von Religion und Musik? Da hätte ich einfach große Lust, auch einfach noch ein bisschen, aber an zweiter Stelle vielleicht drüber zu reden. Bevor ich dir jetzt, glaube ich, nochmal aber so ein bisschen eine Info zu der Bandbiografie geben würde oder so ein bisschen Kontext, würde mich natürlich trotzdem erstmal dein Höreindruck interessieren. Wie ging es dir mit diesem, das muss man zumindest fairerweise sagen, einem dann letztendlich doch kurzweiligen Album? Es ist nicht allzu lang, man kann es ganz gut, in dem Sinne zeitlich ganz gut durchhören, aber wie ging es denn dir, als ich dir das vorgeschlagen habe und du hast es angemacht?
Ja, Marvin, da hast du recht, das Album ist recht kurz, das ist schön gewesen, dadurch konnte man das Material konnte man sich recht schnell erarbeiten. Der erste Track, I'm So Sick, der war eigentlich auch ein recht guter Einstieg. Ich dachte mir, okay, das ist halt, das klingt halt so, wie die Musik aus der Zeit ich ungefähr erwartet hätte, aber wie du schon meinst, das hat mich dann gleich überrascht. Okay, die schreit ja, das ist ja relativ aggressiv, das Riff ist nicht schlecht. Also der war unter dem, was ich da erwartet habe, eigentlich ganz okay. Leider ging es dann nach halt bergab so. Ich hatte das Gefühl, dass das einfach alles sehr eingestaubt klingt. Also, wie du schon meintest, es gibt gerade so ein riesiges Revival von dieser ganzen Musik um die späten 90er bis frühen 2000ern. Und vieles davon wird jetzt gerade wieder beliebt. Aber bei der Musik muss ich auch echt sagen, da hatte ich dann gedacht, okay, das klingt für mich halt einfach so, für mich immer noch sehr, sehr alt und auch noch nicht so in der Zeit, dass ich so sagen, oder klang jetzt für mich auch nicht so, okay, das ist jetzt wieder interessant, für mich zumindest. Ob das insgesamt für die Musikszene interessant ist, da können wir später nochmal ein bisschen eingehen, inwiefern dieser Sound jetzt eigentlich gerade wieder zurückkommt. Und ich habe halt gleich so ein paar, ja, sag ich mal, für mich persönlich ungute Referenzen gehabt zu, ja, weiß ich nicht, den schlechteren New-Metal-Sachen, zu Bands wie Guano Apes oder vielleicht so die paar Sachen, die ich von so
Nix Bands gegen Guano Apes.
Auch kenne. Ja, also klar, Guano Apes sind da vielleicht noch.
Ist ein eigenes Kapitel.
Ist ein eigenes Kapitel, genau, aber einfach so von der Musik her, okay, das ist einfach dieser eingestaubte Alternative Metal Sound, den ich irgendwie, in dem ich dann eigentlich recht schnell satt war, muss ich auch einfach mal so sagen. Also ich bin dann nicht so gut in das Album gestartet und es hat sich für mich auch die ganze Zeit so fortgesetzt, dass ich das Gefühl hatte, ja, da sind einzelne gute Stellen, da sind auch teilweise mal gute Gitarrenriffs oder Bassriffs dabei, was mich, wie du schon erwähnt hattest, die Sängerin schreit. Das war für mich auch erstmal so interessant und ein bisschen, okay, wie gehen die damit um? Und was mich auch immer so ein bisschen rausgebracht hat, waren, dass die Gesangsparts dann noch immer sehr einfache Melodien genommen haben. Gerade die Refrains waren dann immer doch sehr, ja, so sehr poppige Melodien. Und das hat mich auch an ein anderes Musikgenre erinnert, da können wir später vielleicht noch drauf eingehen. Aber auf jeden Fall, ja. Ich hatte jetzt nicht die allerbeste Zeit mit dem Album, aber es war auf jeden Fall spannend, weil ich mich auch immer so gefragt habe, wie klingen die jetzt eigentlich, weil ich denen halt auch nie eine Chance gegeben habe und die relativ schnell dann halt auch so für mich als uninteressant abgestempelt hatte. Soweit erstmal. Genau. Du kannst ja gerne mir jetzt noch mal ein bisschen was zu der Band erzählen. Du hast ja uns gerade schon erzählt, dass die Band nicht mehr so lange dann weitergemacht hat mit der Originalsängerin. Was kam denn danach? Oder generell, wo kam sie her?
Genau, also Flyleaf, wie gesagt, eine US-amerikanische Band, die einige Namenswechsel auch durch hatte, da teilweise eben auch, sag ich mal, Rechtsstreitigkeiten hatte, weil andere Bands dann schon Namen belegt hatten und am Ende eben bei Flyleaf gelandet sind. Auch so als kleiner Hintergrund, Flyleaf ist eigentlich der englische Name für die leere Buchseite, die man zu Beginn von Büchern hat, wo man Widmung reinschreibt. Und so ähnlich verstehen sie auch ihre Musik als so eine Art Widmung für dann die jeweiligen eigenen Geschichten. Also das ist so eigentlich eine ganz schöne Idee, den sie mit diesem Titel irgendwie austragen. Wie gesagt, 2001 gegründet, stammen aus der Region, also aus Texas und sind eigentlich in so dieser Grundformation eigentlich auch bestanden, auch bis 2012, um vielleicht so ein bisschen das musikalische Umfeld zu benennen von Bands. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen genannt mit Post-Grunge oder Alternative-Bands, mit denen sie irgendwie aufgetreten sind, mit denen sie irgendwie assoziiert waren, sind dann solche Bands wie Staind, Three Doors Down, Trust Company, Disturbed, später auch Stone Sour, Nonpoint, Three Days Grace, also all diese, ich sage mal, US-amerikanischen Post-Grunge-Alternative-Acts, die irgendwie aus so einer Melange aus, ja, New Metal, tiefen Riffs, eben aber auch so ein bisschen so einem verspäteten musikalischen Antwort aus Grunge irgendwie entstanden sind. Einflüsse, die sie selber interessanterweise benennen oder die auch gesehen werden, sind Rage Against the Machine, Incubus, interessanterweise, Soundgarden und Nirvana. Also hier sieht man auch, wie das im Prinzip eine Generation ist, die mit diesem frühen Grunge der, ja, späten 80er, Anfang der 90er irgendwie groß geworden sind und das dann selber eigentlich irgendwie auch, ja, ihre Gitarren alle auf Drop-D stimmen und jetzt in Anführungszeichen da so ein bisschen rumriffen. Die Sängerin Lacey Storm, wie sie jetzt heißt, also sie hatte vorher einen anderen Nachnamen, ist dann 2012 aus der Band ausgestiegen, so ein bisschen auch infolge der Geburt ihres Sohnes. In der Zwischenzeit sind aber nach diesem 2005er Album, zumindest noch 2009, ein Album erschienen, Memento Mori. Und da gibt es auch die Anekdote, wie sie beschreibt, dass sie eigentlich selber sehr viel auf Tour waren, sehr viel gemacht haben, viel über dieses Memento Mori-Motiv irgendwie auch nachgedacht hat, über die Vergänglichkeit. Und wie die Zeit vergeht und sie hat sich so dann gedacht, mein Gott, ich bin jetzt hier und nicht bei meiner Familie, nicht bei meinem Sohn. Ich muss irgendwie mein Leben gerade anders, meine Lebenszeit anders nutzen, als mit dieser Band unterwegs sein. Und ich möchte gerade irgendwie mehr Zeit mit meinem Sohn bzw. meiner Familie verbringen, weil ich am Ende auch nur sterblich bin wie alle anderen. Und das ist ihr da so ein wenig klar geworden und deswegen ist sie hat sie dann die Band verlassen und hat dann sozusagen einen Ersatz wurde gefunden mit Kristen May, der dann sogar noch zwei weitere Alben auch aufgenommen wurden, New Horizons 2012 und Between the Stars 2014, die dann aber auch ein bisschen angedeutet hat, dass sie nie wirklich ganz sich so richtig in der Band heimisch gefühlt hat, nie komplett richtig reingekommen ist, was dann, wie gesagt, 2016 auch zu dem Hiatus eigentlich geführt hat und eben jetzt Ende 22 der Ankündigung, dass da wieder etwas kommt, ob das jetzt nun Live-Auftritte sind oder ob da wirklich an neuem Material gearbeitet wird, kann ich gar nicht nennen. Kleiner Schmankerl vielleicht noch, die Sängerin selber, Lacey Storm, hat ein Solo-Album rausgebracht, 2016, Live Screams. Was ich zumindest mal empfehlen kann, auch wenn es jetzt nicht musikalisch das Rad neu erfindet, sondern würde ich sagen, schon auch in ähnlichen Gefilden bleibt, doch irgendwie auch nochmal ein bisschen moderner und aufgeräumter klingt als jetzt vielleicht dieses 2005er Debütalbum. Und vielleicht da nur noch kurz als Hintergrund, von wem das produziert ist. Das ist nämlich von Harold Panzen produziert, ein ziemlich namhafter Produzent, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, der aber zum einen solche Größen wie Who Best Dang, Crazy Town und POD produziert hat, also auch vorne an der New Metal Front, aber auch mehrere Alben von My Chemical Romance, aber auch, klar, Papa Roach, also der ziemlich viel diesen Alternative, aber auch ein bisschen Emo-Bereich irgendwie in den 2000ern auf alle Fälle bespielt hat und da auch eigentlich einen guten, würde ich sagen, trotz allem auch einen guten Job macht und da irgendwie ein großer Name für sich ist. Genau, das ist so ein bisschen die Band-Biografie, wenn man so möchte, was die Band im Prinzip so gemacht hat und wo sie jetzt so steht.
Ja, danke Marvin. Ich finde es sehr spannend, dass du jetzt gerade erwähnt hattest, dass der Cent auch mit My Chemical Romance gearbeitet hat, weil ich meine, ich habe jetzt von der Band natürlich nur das Album aufgenommen und da muss ich auch einfach sagen, musikalisch hat das für mich halt null den Emo-Vibe gegeben. Das Cover allerdings und dass ich gesehen habe, wie die Damen und Herren aussehen, für mich schon irgendwie dann sehr stark das Gefühl gehabt, okay, von der Ästhetik her waren die schon sehr stark in dieser Early 2000er Emo-Richtung unterwegs gewesen. Schwarze Haare, Pony im Gesicht, schwarze Kleidung, dann halt das Flyleaf-Cover, das natürlich alle nachschauen können, die hier zuhören, aber was zwei Vögel, die einen Jugendlichen quasi ja in der Luft halten, ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest. Es hat auf jeden Fall auch diese Ästhetik, der Kopf gesenkt, man sieht das Gesicht der Person nicht, das ist so diese typische, ich würde mal sagen, so diese typische, wie man sich damals emo-mäßig auf einem Foto...
Die Emo-Selfie-Pose, Kamera von oben, aber Kopf nach unten.
Genau diese Pose. Also das finde ich schon sehr spannend, weil es für mich musikalisch halt überhaupt nicht in diese Emo-Schiene reingerät, aber von der Ästhetik her und von sozusagen dem ganzen Umfeld her, für mich aber total das schreit, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, auch wie du jetzt zum Beispiel damals dazu gekommen bist, ob das irgendwie, weil ich auch eine persönliche Erfahrung damit hatte, dass eine Freundin, also das kann ich jetzt mal erzählen, wie jetzt meine Erfahrung mit Verlief zustande gekommen ist, weil als ich dann damals angefangen habe, Musik zu spielen, war es halt so, dass ich dann versucht habe, mir eine Band zu suchen. Und da war halt eine Freundin von mir, die war halt so, ich würde mal sagen, von der Ästhetik her und von dem, was sie gehört hat, auf jeden Fall würde ich sagen, damals so Emo. Und die wollte dann halt eine Band machen. Und hat halt gefragt, konnte halt ganz gut singen, die wollte dann halt eine Band machen, hat gefragt, ob ich mitmachen kann oder mitmachen möchte. Da habe ich halt erstmal ja gesagt und dann hat sie halt gesagt, ja, von der Musikrichtung her könnte sie sich sowas vorstellen wie Flyleaf. Und ich kannte halt die Band nicht. Und dann habe ich mir das halt angeguckt und habe dann halt irgendwie das Gefühl gehabt, okay, puh, so, das war der eine Moment in meinem Leben, wo ich mal in Flyleaf reingehört habe. Und am Ende ist da nichts draus geworden und ich bin in der Indie-Band gelandet und ich glaube, ich bin auch ganz froh drum, dass dieser Kelch an mir vorbeiging. Aber als ich das jetzt gesehen habe und an diese Begegnung von mir mit dieser Band gedacht habe, habe ich mich auch so gefragt, also ist diese Band sozusagen in dieser Szene gedacht gewesen, sozusagen, war das Teil dieser Emo-Welle, obwohl es musikalisch da überhaupt nicht dabei war und wie hat sich diese Post-Grunge-Musik, diese harte, irgendwie dann doch auf hart tuende Musik, wie hat sich das so verbunden und wie stark war eigentlich Emo damals gar nicht so durch die Musik geprägt, sondern auch mehr durch so eine Art von, ja, sag ich mal, Geste, die sich halt nicht nur musikalisch geäußert hat, sondern auch durch Optik. Weil du es jetzt damals gehört hast und live dabei warst, würde ich gerne mal von dir hören, was du da so zu denkst.
Ja, Chris, ich greife einfach mal deine Metapher auf und würde einfach sagen, der Kelch, der an dir vorbeiging, den musste ich austrinken, weil ich zu der Zeit eben auch in einer Band gespielt habe und wir eine Sängerin hatten. Und ich glaube, ich kann das, glaube ich, rückblickend gar nicht hoch genug einschätzen, welches Identifikationspotenzial solche Bands plötzlich auf uns ausgeübt haben und welche, sage ich mal, Scharnierfunktion oder Kit-Funktion auch so eine Band wie Flyleaf hatte, um einerseits Female Vocalists in Bands irgendwie sichtbar zu machen, aber andererseits auch das zu verknüpfen mit harter Musik, die wir irgendwie alle machen wollten, weil wir harte Jungs waren und die Songs irgendwie zu Hause Korn gehört haben und natürlich Three Days Grace und Three Doors Down und was weiß ich was. Und dass Flyleaf da sozusagen eine Art von Zwischenfunktion eingenommen hat, wie die einen Leute, die Avril Lavigne gut fanden und vielleicht Paramore oder solche Bands, aber irgendwie auch Lust hatten zu schreien. Und da war Flyleaf so der Beweis von, hey, es geht. Wir können richtig böse schreien, wir können aber auch diesen dann irgendwie doch sehr gut konsumierbaren, vielleicht irgendwie auch kommerziell arrangierten, ja, Pop-Rock irgendwie machen. Und darauf sind wir halt total abgefahren. Und ich habe Flyleaf auch einfach nur über diesen Song I'm So Sick damals entdeckt. Und es war einfach im Prinzip das Gimmick, dass der einfach so kurz anfängt, so ganz hoch lieb zu singen. Und auf einmal schreit hier einfach alles zusammen. Und es ist halt richtig böse. Mhm. Geht dann aber über in diesen, ja, fast schon wie so ein Kinderlied. So von einem ja. Refrain, so eine ganz einfache Na-Na-Na-Melodie. Und für uns war das im Prinzip die Offenbarung. Und wenn man überlegt, was habe ich vorher so für Bands gehört, wo eben Frauengesang dabei war. Das war im Prinzip nicht neu für mich. Ich bin mit dem das erste Pink-Album, Misunderstood, habe ich sehr viel gehört, als Pink noch ein bisschen rockiger war. Ich habe die ersten beiden Avril Lavigne-Alben natürlich auch gehört. Ich habe Paramore fing dazu zur Zeit an. Zu der Zeit war auch sowas wie die ja, neue deutsche Welle, wenn man so möchte, mit Bands wie Silbermond und Juli und ein bisschen früher auch Wir sind Helden. Da wurden plötzlich irgendwie viel Sängerinnen sichtbar und irgendwie auch in einem Rock-Kontext irgendwie sehr ja, bekannt. Und das war irgendwie auch gut. Und da war sozusagen Flyleaf der perfekte Beweis, um das sozusagen in ein härteres Genre nochmal zu überführen. Denn ich weiß, es war sowieso, ich meine, es ist allein schon, könnte man schon diskutieren, warum ist das überhaupt so ein Ding, dass man es bei Frauen besonders rausstellt, dass sie auch shouten können. Und ich finde, da zeigt sich schon so eine ganz komische so ein Gender-Bias, der man irgendwie hatte, dass ich dachte, ja, so harte Bands, da müssen irgendwie Männer singen. Und wenn dann mal eine Frau schreit, dann war das sowas, was wie so ein Trademark plötzlich war, was bei allen anderen Bands, die geschrien haben, da war das völlig egal. Aber wenn eine Frau schreit, war das plötzlich so ein Riesending. Und ich erinnere mich damals an eine andere Band, bei der das auch immer schon thematisiert wurde, war Arch Enemy.
Ja.
Ist auch so eine, ja, aus dem Melodic Death Metal-Bereich, wo auch eine Sängerin war, die einfach unglaublich, ja, eine heftige Schautstimme auch einfach abgeliefert hat. Und da war das immer Thema, es musste immer thematisiert werden, dass diese Band eine Frau hat, aber auch schreien kann. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen diese Ambivalenz, die darin steckt, warum wir diese Bands geil fanden, weil es eben eine Frau war, die schreien konnte. Und das war was Besonderes, dass sich darin auch eine komische Art von positiver Diskriminierung gezeigt hat, habe ich damals natürlich nicht gecheckt. Aber für uns war es einfach super, weil wir halt wussten, wir waren in der Band, wir hatten eine Sängerin, die fand das auch cool, die konnte nicht schreien, das war am Ende auch egal, also wir wollten nicht exakt eine Musik machen, aber einfach zu wissen so, das ist was, da können wir irgendwie so ein bisschen mitgehen und es ist irgendwie auch cool. Und ich meine, dieser Song I'm So Sick, der hatte dann auch einfach eine unglaubliche Airtime, also der war dann irgendwie auch beim Soundtrack von Stirb Langsam 4.0, also es war auch so ein typischer Post-Grunge-Song, der überall in irgendwelchen Soundtracks und Skate-Videos und sonst wo einfach auch super gut verwurstet werden konnte, weil er ja auch so direkt gezündet hat. Und das andere, was du auch beschrieben hast, diese ganze Ästhetik von die fahren, ist natürlich auch durchdrängt von diesem Emo, von dem Emo-Fashion-Statements. Und da würde ich auch sagen, da ist es einfach mehr ein Style gewesen, den die halt performt haben und weniger das musikalisch, der mich dann auch damals angesprochen hat. Ne? Das war irgendwie da auch, da war ich wahrscheinlich so 15, 16, als ich die dann einfach so gehört habe. Und da war ich irgendwie auch knietief noch in so einer Emo-Phase drin. Und da hat man sich ja im Prinzip genau diese Ästhetik auch rausgesucht, wie sie auch bei Chemical Romance ein paar Jahre vorher irgendwie auch schon losgetreten hat. Also, da wollte ich sagen, das war genau das. Es war genau diese Idee von, da ist eine Formation, die eine Musik macht, die wir auch machen wollen und deswegen hören wir das, weil wir uns Vorbilder gesucht haben.
Ja, ich finde das auch spannend, weil als ich jetzt gerade nochmal über Emo-Musik überlegt habe, dann ist es halt wirklich so, dass in der, sag ich mal, noch eher als Emo bezeichnete Musik, also klar, da kann man jetzt wieder eine Riesendiskussion lostreten, was ist jetzt der wahre musikalische Emo, was würden einige sagen, hier in den 90ern war das, andere würden dann sowas wie My Chemical Romance noch dazu zählen, ich würde das jetzt einfach als verschiedene Phasen betrachten, aber was da halt auch auffällig ist, ist halt, dass diese dann als Emo bezeichnete Musik, die dann eher so aus dieser Punkrock-Ecke dann, sag ich mal, kam, dass der dann ja seltenst eigentlich mit Female Vocalists aufgewartet hat und dann halt, wie du schon meintest, ja nicht diese Identifikationsperson oder Formation halt auch einfach hatte. Und wiederum, ja, interessanterweise mit Arch Enemy, was du gemeint hast oder so, dass der Metal oder der Alternative Metal dann das schon eher, also interessanterweise eher aufgewartet hat damit, als diese aus Punkrock kommende, also als diese ja eigentlich so, so alternative Punk-Szene. Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Beobachtung, wenn man es. Also da ist dann auch diese Frage, okay, welche Männlichkeitsnormen haben sich dann da eigentlich dann in dieser Emo-Musik, dann in dieser aus Punkrock kommenden Emo-Musik eigentlich dann noch fortgesetzt, die dann vielleicht schon früher bei anderer Musik dann durchbrochen worden sind. Und ich meine, ich kann es dann jetzt vom heutigen Blick auch besser verstehen, warum sie dann unbedingt, wahrscheinlich war das gar nicht mehr ihre Lieblingsband von der damaligen Freundin von mir, sondern dass das halt, ja, zumindest ein Teil wahrscheinlich auch einfach ein Identifikationsmerkmal für sie ist, weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber du hattest das jetzt erzählt, dass ihr eine weibliche Sängerin hattet, in der dann nicht zustande gekommenen Band war es auch eine weibliche Sängerin und in der letztendlichen Band, die ich dann hatte, meiner ersten, hatten wir auch weibliche Sängerin. Also es ist halt schon damals gewesen, dass sich in diese Gesangsposition so in so Schülerband oder in so einem Zeitraum dann doch ja häufig irgendwie dann eher Frauen in der Gesangsrolle wiedergefunden haben. Und da ist dann so eine Band natürlich dann als, ja, wie du schon mal als Identifikationsmerkmal wirklich eine wertvolle Sache, weil sie eben in der anderen Emo-Musik halt wenig da war. Das, selbst wenn es dann musikalisch nicht ganz passt. Das kann ich dann schon jetzt.
Also genau, ich meine, natürlich andere Bands sind natürlich auch zu der Zeit, ja, aber auch immer groß geworden, waren natürlich Bands wie Evanescence, Within Temptation, Nightwish, aber die im Prinzip alle dann doch auch mehr auf dieser dunklen Gothic-Metal-Schiene mehr sind, wo ich auch sagen würde, da gab es, glaube ich, auch schon früher diese weiblichen Identifikationsfiguren. Und vielleicht war das in diesem Emo-Bereich dann eben doch einfach noch ein bisschen anders besetzt. Klar, man hatte Avril Lavigne, solche Skater-Girls, aber ja, da so diesen Sweet-Spot zwischen schon noch ein bisschen härter, aber am Ende ist es irgendwie doch ein catchiger, ja, Punk-Rock-Song. Ja. Da hat es vielleicht ein bisschen an Figuren gefehlt. Ich meine, ich weiß nicht, was so an so einem Riot-Girl, Girl-Punk, da gab es auf alle Fälle Sachen, die einfach an uns vorbeigegangen sind, weil wir auch einfach nur den Ausguss des US-amerikanischen Mainstreams einfach nur über Europa und den deutschen Markt geschüttet wurde, den wir konsumiert haben. Also ich glaube, da gab es auch in der Punk-Musik viel mehr an Female Artists, die wir einfach nicht kennen.
Ja, also das ist auch wichtig, dass wir hier jetzt einfach, wir sprechen jetzt gerade über das, was uns damals als musikalisch uninformierte Jugendliche dann sozusagen in den Mainstream rübergeschwappt ist. Und natürlich hast du jetzt gerade auch schon erwähnt, Avril Lavigne oder Paramore waren natürlich dann diese. Die gab es natürlich, ich will jetzt nicht aussparen in meiner Erzählung von, okay, es gab jetzt wenige VertreterInnen, die sozusagen diese Emo-Musik wieder gespiegelt haben, aber ich meine, Avril Lavigne und Paramore sind aber gute Beispiele davon, dass es dann doch heller klang. Es ging dann doch noch mehr in die Pop-Richtung als dann das andere, also es wurde halt schon damit irgendwie assoziiert, okay, wenn eine weibliche Sängerin ist, dann wird es auch irgendwie poppiger oder weicher und irgendwie geht dann die Härte raus. Und Flyleaf hat dann, wie du schon meintest, mit diesem I'm So Sick eigentlich ein sehr gutes Gegenbeispiel geliefert. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, inwiefern man gar nicht mal unbedingt 100% musikalisch, aber auch, ja, also einmal von der Art und Weise, wie sozusagen so eine Härte dann in den Mainstream gelangt oder auch im Mainstream genutzt wird, aber auch in der Art und Weise, wie sozusagen dann Female Vocalists dann nach vorne gestellt werden in harter Musik. Ob wir da jetzt eigentlich gerade wieder eine verstärkte Renaissance mit Bands wie Spiritbox oder auch Ginger, ob wir das jetzt eigentlich gerade wieder haben. Ob das jetzt sozusagen eine erneute Phase ist von so einer Musik, die jetzt dann wieder gefühlt sozusagen, dass das dann stärker wieder gemacht wird. Und ich habe auch das Gefühl, dass bei so einer Band wie jetzt Spiritbox oder bei Ginger, wie du schon meintest, ja, das ist dann neu gewesen, guck mal, die Frau, die schreien kann. Und ich habe das Gefühl, dass das aber interessanterweise immer noch der Fall ist, dass bei so einem Bands es immer noch vorne gestellt wird. Also die Normalisierung ist davon immer noch nicht eingetreten. Und gut, natürlich, die Musik hat jetzt natürlich teilweise noch härtere gutturale Vocals sozusagen, also sozusagen die nächste Stufe von, es wird nicht nur geschautet, sondern es wird halt auch das gesamte Repertoire abgeliefert von Rolls und so weiter.
Ich weiß nicht, ob wir da gerade dass so eine Wellenbewegung wiederkommt. Mhm. Ich glaube schon, dass wir heute an einem anderen Punkt sind. Und auch wenn ich mitgehe, dass ich sage, dass wir immer noch nicht eine Art von Normalisierung erreicht haben, aber ich glaube, wir haben viel stärker eine Thematisierung von einer viel zu geringen Repräsentation von nicht männlichen Personen im Musikbusiness, ne? Sei das auf Festivals, sei das generell in Bands, dass es da wir eine gesteigerte Sensibilität für haben oder innerhalb der verschiedenen musikalischen Subkulturen so eine gesteigerte Sensibilität dafür gibt, zu sagen, hey, es gibt auch Bands mit Frauen, es gibt Bands, die nur aus Frauen bzw. aus nicht männlichen Personen bestehen und lasst uns denen mehr Sichtbarkeit geben, lasst uns denen irgendwie Aufmerksamkeit geben. Und ich glaube, da gibt es ein gesteigertes Bewusstsein dafür. Und ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen paradox, dass sobald man dafür sensibilisiert ist, man eigentlich diese Differenzen erst herausstellen muss, um vielleicht Diskriminierung sichtbar zu machen. Aber gerade durch das Herausstellen natürlich auch die Normalisierung nicht passieren kann, weil die Normalisierung wäre ja eigentlich zu sagen, es spielt keine Rolle mehr, was du zwischen deinen Beinen hast oder als was du irgendwie gelesen wirst auf der Bühne, sondern alle kriegen in Anführungszeichen gleichermaßen eine Art von Aufmerksamkeit. Und wenn wir so tun würden, als wäre es normalisiert, würden wir ja auch eigentlich gewisse Ungleichheiten wieder verdecken. Und das führt natürlich auch dazu in der Art von Vermarktung von Musik, dass es natürlich immer wieder auch herausgestellt werden kann als so ein Kernelement. Und ich weiß gar nicht, ob das dann die Bands selber machen oder ob das eben dann PR-Agenturen eben damit spielen, zu sagen, ey, hier, wir haben wir eine harte Frontfrau. Von daher kann ich sozusagen, glaube ich, dass wir da heute schon am anderen Punkt sind, auch wenn sich vielleicht gewisse Dinge wiederholen. Für mich selber merke ich ja, dass es für mich einen völlig anderen Punkt oder eine völlig andere Situation ist, wenn ich irgendwie Bands entdecke, dass für mich da diese Dimension von, da schreit eine Frau oder sowas. Das ist für mich einfach nichts mehr, was ich in der Art und Weise herausstellen muss oder wo ich jetzt sagen muss, das ist jetzt für mich so ein Qualitätsmerkmal, dass da ja auch eine Frau schreien kann, so als ob das irgendwie was Besonderes wäre, was ich herausstellen muss, sondern da geht es mir dann am Ende irgendwie einfach um das Musikalische und das ist jetzt unabhängig vom Geschlecht, kann mich das begeistern, kann ich das toll finden, aber es macht für mich keinen Unterschied, ob es jetzt ein Mann, eine Frau oder was auch immer eine Art von sozusagen Person dort steht, die sozusagen irgendein Instrument oder ihre Stimme auf eine eindrucksvolle Weise einsetzt. Da versuche ich irgendwie nicht mehr verschiedene Maßstäbe anzulegen, aber das spreche ich sozusagen jetzt aus meiner Art, wie ich Musik heute irgendwie entdecke und rezipiere und glaube, das ist natürlich für Menschen, die da ganz woanders stehen oder vielleicht auch einfach jetzt erst in diese Genres eintauchen oder eben auch einfach jünger sind als wir, da vielleicht das auch trotzdem brauchen. Von daher, ja. Deswegen, ich würde höchstens sagen, es gibt es vielleicht heute mehr als vielleicht noch vor Jahren, weil es einfach auch, ja, gut ist, dass wir in gewissen Bereichen versuchen, ein bisschen mehr Richtung Diversität zu gehen auf den Bühnen. Kann jetzt aber, ja, weiß auch nicht, wie viele Parallelen, wie viele Kontinuitäten es auch noch gibt.
Nochmal auf die musikalische Ebene jetzt gezogen, den
Gerne.
Vergleich, also ich würde den Vergleich jetzt, hab den ja quasi versucht, doppelt anzugehen. Also einmal stimme ich dir, glaube ich, absolut zu, dass wir jetzt an einem anderen Punkt sind als früher. Ich meine, es war ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder die Diskussion, wie stark männlich besetzt eigentlich Festival-Line-Ups sind, obwohl eigentlich ja diese Bands existieren. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat sich dann eben auch viel getan und wir sind an einem anderen Punkt definitiv. Und auch in meinem Musikkonsum habe ich auch das Gefühl, dass es für mich jetzt nicht mehr so eine besondere Sache ist, dass ich aber schon, ja, mir die Frage stelle eigentlich, ja, eben inwiefern so eine Band jetzt halt heute, weil, also ob das jetzt heute so ein Identifikationsmerkmal halt auch wieder sein kann, dass diese Bands dann halt auch wieder ein Identifikationsmerkmal für den heutigen Musiknachwuchs sind und andererseits, inwiefern diese Musik, die ich jetzt gerade genannt habe, Ginger oder Spiritbox, die ja dann dem, würde ich mal sagen, dem Metalcore bis Djent zugeordnet werden können, ob das nicht das heutige Post-Grunge Alternative Metal geworden ist, weil ich da doch irgendwie in der Reflexion dann doch recht viele Parallelen eigentlich gemerkt habe, auch in der Art und Weise, wie diese Musik eigentlich einerseits hart ist, aber andererseits eine gewisse Gefälligkeit hat, die und auch eine gewisse in gewisser Weise halt auch mit Melodien so umgeht, dass es dann doch sehr, ja, sehr gut eigentlich anknüpfen kann an Leute, die vielleicht vorher noch nicht harte Musik gehört haben. Und ja, also frage ich mich so ein bisschen, ob das sozusagen jetzt, ob wir jetzt eigentlich da jetzt, ja, ob diese Musik jetzt eigentlich die Entsprechung ist von dem, was wir damals in dieser Alternative Metal Post-Grunge-Phase eigentlich hatten. Nur halt natürlich mit einer etwas stärkeren Härte, sag ich mal, die mal mehr nach vorne gestellt ist und einer anderen Soundästhetik.
Also, so Kurzfassung wäre, Metalcore ist das Post-Grunge der 2020er geworden. Also ich kann jetzt ja, also das ist ja irgendwie auch alles so ein bisschen so eine müßige Spekulation, weil dahinter liegt ja irgendwie immer so eine Geschichte von, es gibt sowas wie einen Ursprungsgenre, was irgendwie ganz unverstellt, ganz wild und eigenständig und anders war, und dann ist es irgendwie mit der Zeit in irgendeiner Weise kommerziell erfolgreich geworden, ist in den Mainstream gerutscht und ist dadurch dann plötzlich ja völlig zur Ware geworden, ist irgendwie vorhersehbar geworden, ist formelhaft geworden. Und dann gibt es im Prinzip extrem viele TrittbrettfahrerInnen, die auf dieses Genre mit aufspringen und das jetzt irgendwie dann zu Tode dudeln, ne? Und das kann man irgendwie bei Grunge sagen, das kann man irgendwie bei New Metal sagen. Ich finde, diese Erzählung, da ist irgendwie vielleicht irgendwie ein bisschen was Wahres dran, aber ich finde, sie vergisst, glaube ich, auch ein bisschen, wie viel ja auch auf anderen Ebenen trotzdem musikalisch immer noch passiert. Deswegen bin ich da so ein bisschen. Genau, ich werde, glaube ich, vorsichtig, das eins
War
zu
auch ein
eins
bisschen
zu.
herausfordernd
Genau.
gemeint.
Ja, genau. Also ich
Genau.
kann vielleicht so ein bisschen die Stoßrichtung verstehen. Also generell, was ist überhaupt dieser ganze Post-Grunge? Was ist das überhaupt für eine Musik? Das wäre vielleicht nochmal eine Folge, so, eigentlich auch nochmal eine andere Folge, über die man über all diese Bands sprechen müsste. Na, angefangen mit Nickelback. Und das wäre
Denkst du das
sozusagen. Das
wirklich?
wäre nur die Spitze des Eisbergs. Genau, und hat jetzt eigentlich so ein bisschen Metalcore nicht so ein bisschen vielleicht diese Nische da gefüllt von einer irgendwie konsumierbaren, härteren Musik. Mag vielleicht sein. Ich glaube aber auch, dass ja auch solche Bands, ne, wie ich gerade genannt habe, so Three Doors Down, Staind, dass die ja ungebrochen immer noch riesige Fangemeinschaften haben.
Klar, also es ist ja auch nicht ersetzend, sondern es ist ja kumulativ, wie sich
Genau,
Musik
ist.
entwickelt.
Ja. Von daher bin ich mir da gar nicht so genau sicher, wie sich da, genau, ob Metalcore das Post-Grunge unserer Generation geworden ist.
Ja, wir sind hier immer viel zu abwiegend. Man muss hier mit den starken Thesen rauskommen, damit wir hier auch ein bisschen Reibungsfläche haben. Ja, Marvin, ich weiß nicht, ob wir so langsam uns an die Lyrics ranwagen wollen, weil ich glaube, die sind auch noch ein größeres Thema. Das hattest du ja erwähnt.
Ja, also ich meine, ich kann vielleicht einfach nur diesen Hintergrund anbringen, den halt Lazy Storm. Das wusste ich selber auch nicht. Also ich habe jetzt eine Menge auch einfach eine Recherche, eine Vorbereitung für die Folge nochmal gelernt. Lazy Storm, durch die Texte kann man es so ein bisschen wahrscheinlich auch erahnen, hatte keine allzu schöne Kindheit, wenn man so das nennen möchte, hatte irgendwie auch zumindest missbräuchliche Erfahrungen in ihrer Kindheit von ihren Eltern aus. Ich will jetzt hier nicht in Details gehen. Habe jetzt auch nicht irgendwie, sie hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben dazu, das habe ich jetzt alles gar nicht gelesen, aber ich sage mal so, ihr ging es als Teenager oder als junge Heranwachsende, als Kind nicht gut, was dann schließlich auch zu suizidalen Tendenzen einfach geführt hat. Und sie hatte eigentlich mit Glauben, eigentlich, oder mit einer christlichen Glauben, einer christlichen Spiritualität, nicht wirklich etwas zu tun. Und spricht dann eben von einer Begegnung, die sie hatte, als sie mal, ich glaube, mit ihren Eltern auch zu einem Gottesdienst in eine Kirche gegangen ist. Und beim Betreten dieser Kirche stand ihr so ein Mann gegenüber, der sie so angesehen hat, und sie meinte, ja, ne, ich wünsche dir Gottes Segen. So, ich bete für dich, wünsche dir Gottes Segen, ich hoffe, dass es dir gut geht und dass Gott dich behüte. Und in dem Moment muss sie so etwas, so eine Art von, ich sage mal, religiöser Erfahrung gemacht haben, die sie, glaube ich, so tief berührt hat, dass sie, glaube ich, daraufhin für sich den christlichen Glauben als so den Anker entdeckt hat, der irgendwie ihr ganzes Leben irgendwie gerettet hat. Und das ist, glaube ich, deswegen erstmal eine ganz interessante Melange, auf die man hier irgendwie stößt, weil hier einerseits diese typischen, ja, Tropen des Emo-Genres irgendwie bedient werden, ne? Also irgendwie Depressivität, schwere Kindheit, suizidales Verhalten, also all das, was ja später in diesem ganzen Emo-Trend ja sich selbst eigentlich karikiert hat. Aber das dann irgendwie aufgelöst wird oder irgendwie so konterkariert wird von so einer christlichen Heilserfahrung, der dann in den Texten plötzlich überall auftaucht. Und also zugleich Texte, die ganz, ne, depressiv klingen oder auch auf eine Abwertung oder eine eigene Schwäche besingen, eine eigene Unvollkommenheit, aber zugleich dann auch verbunden sind mit einer totalen, ja, einem Worship, einer Verehrung, einer Ausrufung, einer Anrufung an Gott. Und irgendwie auch sowas wie eine rettende Geschichte eigentlich erzählt von, da hat mich etwas oder jemand gerettet, von dem ich weiß, dass diese spirituelle Instanz immer da sein wird und mich übersteigt. Und das, finde ich, sieht man natürlich, also das sind all diese Texte, ich glaube, fast alle Texte sind da sehr sprechend. Und es gibt vielleicht ein, zwei Lieder, die das nicht so, wo das nicht direkt im Vordergrund steht, aber eigentlich fast alle Texte thematisieren eigentlich auf irgendeiner Weise genau diese Erfahrung von einer inneren Schwäche, einer Verlassenheit, von Erfahrung der Einsamkeit, von Erfahrung der Demütigung und dann aber auch einer infolge dieser Erfahrung, aber auch der Moment, wo eigentlich eine Hinwendung zu Jesus oder eine Hinwendung zu Gott eine Art von Gnade oder Erlösung oder Trost irgendwie anbietet und spendet, für die irgendwie dann gedankt wird im Singen. Und das ist irgendwie, finde ich irgendwie ziemlich schräg, weil ich das, glaube ich, auch, als ich diese Band damals gehört habe, gar nicht so überall gesehen habe. Und ich glaube, das liegt daran, weil viele von diesen Texten ja diese Ambivalenz haben, weil man ja sozusagen nicht in jedem Text zumindest sofort Jesus oder Gott da liest, sondern einfach nur sieht, okay, da ist eine Person, der geht's nicht gut, die singt so ein bisschen darüber, die singt irgendwie über irgendwas Anonymes, was sie so ein bisschen retten soll, ohne es vielleicht immer explizit zu benennen. Und ich meine, dazu muss man auch sagen, man war halt irgendwie auch 15, 16, hat auch nicht so richtig alle Texte verstanden. Und
ja.
Und das heißt, man konnte sich da super reinhängen, ohne diese, jetzt aus deutscher Perspektive, ohne in Anführungszeichen diesen ganzen christlichen Rattenschwanz, der da dranhängt, mitschlucken zu müssen. Ich meine, bei so Songs wie All Around Me habe ich dann schon irgendwann gemerkt, okay, das muss irgendwie so einen, das ist jetzt, glaube ich, nicht ein Liebessong, sondern es ist irgendwie schon auch irgendwas Göttliches, was da wohl drin steckt. Aber Songs wie I'm So Sick konnte man irgendwie auch anders lesen. Genau. Vielleicht erstmal soweit dazu, wenn du schon direkt reingrätschen willst.
Ich hatte auch relativ schnell irgendwie gefühlt, so okay, das scheint sehr christlich angehaucht zu sein. Ich meine, gut, am Ende wird's halt relativ, also ich glaube, bei Cassie wird's relativ klar, wo dann halt auch über so einen Märtyrer-Dasein schon gesungen wird.
Ah, da kann ich kurz reingrätschen. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es geht da um Cassie Renee Burnell, die in dem Columbine High School Amoklauf erschossen wurde.
Ja.
Und es wurde relativ kurz, nachdem das passiert ist, eben diese berichtet, dass eben bei diesem Shooting sie gefragt wurde, ob sie an Gott glaubt, do you believe in God? Und sie hatte darauf ja gesagt und daraufhin hätte der Amokläufer sie erschossen. Und das besingen sie. Nachträglich hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass es nicht genau so stattgefunden hat, sondern sie hatte sich, glaube ich, auch irgendwo versteckt und er hatte sie einfach nur überrascht und gefunden und sie dann so auch höhnisch wohl gefragt, ob sie denn an Gott glaube, aber es gab nicht gleichermaßen diesen Dialog, wie er hier so beschrieben wird, aber das kam erst nach Veröffentlichung dieses Songs raus. Aber es zeigt, glaube ich, nur, und da sind sie auch nicht die erste Band, die, glaube ich, in der sozusagen School-Shootings in den USA immer mehr auch Teil von Popkultur geworden sind. Genau, aber das ist so ein bisschen der Hintergrund hinter diesem Song, dass sie da, natürlich, das stimmt dann am Ende, ein Märtyrertod.
Ja.
Schreiben, also für seinen Glauben sterben, das ist genau das, was damals die Frühchristen im Römischen Reich gemacht haben, wenn sie nur für ihren Glauben ins Kolosseum geworfen wurden.
Und ich glaube, wenn du jetzt halt auch so sagst, okay, sie hat da eine sehr, sie hat halt sozusagen eine Errettungserfahrung gehabt, ich habe natürlich auch gelesen, klar, ich meine, I'm sorry, geht um häusliche Gewalt, das ist auch sehr eindeutig, also die Lyrics sind nicht sehr kryptisch, es wird eigentlich sehr eindeutig gesungen, was blöd ist und was gut ist. Und von daher ist es natürlich erstmal schön zu hören, dass eine Person dann auf einer ganz eigenen persönlichen Ebene da irgendwie einen Weg gefunden hat, mit diesen traumatischen Sachen umzugehen. In einer anderen Art und Weise fand ich dann, es wurde mir auch nochmal das mit Cassie erzählt, ich fand den Text ein bisschen ambivalent einfach, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwie auch fast ein bisschen glorifiziert wird, dass sie dort für ihren Glauben stirbt. Und dass es halt auch so ein bisschen besungen wird, als hätte sie die Chance gehabt zu überleben, indem sie von ihrem Glauben ablässt, aber sie halt ihren Glauben sozusagen dann behalten hat und lieber den Tod in Kauf genommen hat. Also wo dann fast gesungen wird, also es klingt für mich so, als würden sie singen, and she, sozusagen, dass sie sich dann aktiv dazu entschieden hat, dass der Trigger gepullt wird, also der Abzug gedruckt wird. Und ich weiß halt nicht, ob das halt irgendwie so eine Message ist, die ich da. Also gut, ich kann das relativ klar sagen. Ich glaube, das ist keine Message, die ich gut finde. Und ich meine auch bei So I Thought wird es dann auch klar, wenn dann das Album zu Ende geht mit so einem das Jesus there in between. Ja, and all these twisted thoughts, I see Jesus there in between. Also es ist halt einfach so, dass ich dann schon, das, ich konnte da, ich habe mich da auch sehr, wirklich sehr gewundert, okay, wie konnte das damals eigentlich nicht auffallen? Ich meine, klar, wie du schon meintest, man war nicht so gut in Englisch, man hat vielleicht auch gar nicht so stark bei so einer Musik die Lyrics rezipiert, sondern es ging halt mehr darum, wie es klingt. Aber ich frage mich, wie das dann in den USA eigentlich war. Wahrscheinlich, also ich meine, da gibt es eine große Szene von Christian Rock und sowas, die beliebt ist, aber wie wurde Flyleaf dann eigentlich außerhalb von dieser christlichen Szene rezipiert? Weil ich mich dann immer frage, wie sehr das dann auch eigentlich Leute in dieser Alternative-Szene abschreckt, weil ich dann schon das Gefühl habe, dass eben, das ist ja schon nochmal was anderes, also so eine starke Religionszugewandtheit ist ja eigentlich erstmal was man in Rockmusik ja nicht erwartet. Oder etwas, was in Rockmusik ja eigentlich nicht so verankert ist. Gerade auch nicht so. Deswegen habe ich das immer so gewundert, wie das dann eigentlich, dass das hier in Deutschland vielleicht durchrutscht, weil man die Lyrics einfach nicht und es hier auch nicht so in Europa nicht so vermarktet wurde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Amerika halt irgendwie nicht, dass das die Leute nicht gemerkt haben. Vielleicht weißt du da mehr?
Also ich kann auf alle Fälle sagen, dass das in so Christian-Rock-Radiosendern rauf und runter liegt. Also da ist das wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Und hat auch sehr, sehr, sehr kommerziell erfolgreich. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und da haben wir hier, glaube ich, in Deutschland einfach nicht gleichermaßen eine musikalische Tradition. Dass ich glaube, auch ist in diesem Post-Grunge, aber auch wirklich sagen würde, auch in härteren Gefilden, wirklich eine Art von christlicher Musikszene wirklich gibt, die wir hier, glaube ich, in Deutschland gleichermaßen nicht haben. Ich wüsste keine deutschsprachige christliche Band so. Ich meine, wenn ich versuche in Deutschland an irgendwie Mainstream-Musik zu denken, die irgendwas Christliches mir erzählen will, so dann, weiß ich nicht, dann denke ich an Xavier Naidoo, dann wird mir kurz schlecht und dann weiß ich nicht, wo wir in irgendeiner Weise Radiomusik irgendwie stärker so ein Christentum irgendwie raushalten. Und ich glaube, in den USA, und ich meine, sie kommen auch aus Texas, ich glaube, das gibt schon da auch einfach viel Überschneidung von den Milieus, von einem dann am Ende vielleicht doch auch eher traditionell eingestellten Publikum, die natürlich Bock haben auf fette Gitarrenriffs, die auch ne, irgendwie da gute, geile Rockmusik haben wollen, aber irgendwie auch eine gewisse, ja, traditionelle Wertvorstellung haben, Religiosität irgendwie als ein wichtiger Faktor ist, Familie ein wichtiger Faktor ist, also alles so Punkte, wo ich sagen würde, da gibt es durchaus Überschneidungen in der Musik. Und deswegen glaube ich, dass Flyleaf da gar nicht so sehr in dem angrenzenden Genres so total, irgendwie, dass es sauber aufgestoßen ist, dass die irgendwie ihren Texten irgendwie christliche Themen haben. Ich meine, um vielleicht so zwei andere Bands zu nennen, in denen das ja irgendwie auch verhandelt wurde, aber irgendwie auch anders sich entwickelt hat, ist ja zum einen so eine Band wie Under Oath, die ich unglaublich viel gehört habe, die auch vor allem früher extrem stark als christliche Post-Hardcore-Emo-Band gesehen wurde, bei der ich das sogar mir das wesentlich bewusster war, dass diese Texte irgendwie einen christlichen Einschlag haben und die nicht weniger kommerziell erfolgreich waren, bis heute riesigen Erfolg dargestellt haben. Aber selbst solche Bands wie Thrice haben gerade in ihren frühen Alben schon noch auch so einen weitesten Sinne christlichen Background irgendwo dahinter. Der natürlich, finde ich, bei Thrice wesentlich reflektierter auch irgendwie thematisiert wird, auch problematisiert wird und auch in der Geschichte der Band ja ein Stück weit auch aufgegeben wird. Mehr einem, finde ich, philosophischen, existenziellen Denken irgendwie auf Menschsein irgendwie gewichen ist, ohne dabei durchzustreichen, dass es da immer auch eine Frage von Religiosität drinne steckt, aber sie eben nicht mehr so auf Jesus, sag ich mal, zugeschnitten wird. Das heißt, es gibt da, glaube ich, im US-amerikanischen Raum einfach eine gewisse Kultur, in der irgendwie so ein Denken über Gott oder ein Singen in einem christlichen Gewand irgendwie Platz gefunden hat in der Alternative-Musikszene, was wir in Deutschland hier nicht haben. Und ich glaube, deswegen erkennen wir das auch nicht. Und deswegen habe ich das auch damals einfach nicht so richtig, richtig gecheckt.
Mir war das mit Thrice auch bekannt. Ich habe, glaube ich, den Vergleich jetzt auch einfach deswegen nicht gezogen, weil ich da auch nochmal so einen Unterschied ziehen würde zwischen man verhandelt Glauben als Thema in so einem, sag ich mal, eher philosophischen Kontext und man singt halt schon relativ klar davon, wie, also ich hab das Gefühl gehabt, dass sozusagen die Art von Religiosität, die hier in den Texten behandelt wird, halt sehr wenig gefiltert ist und einfach ein sehr unmittelbares Erleben sozusagen beschreibt und weniger so eine Art von Reflexion darüber, was es eigentlich bedeutet oder was es bedeuten kann oder wie das hat für mich dann sozusagen, hat für mich nochmal einen Unterschied gemacht in der Art und Weise, wie Glauben sozusagen in Musik irgendwie repräsentiert wird. Und ich meine, es macht natürlich Sinn, dass, ich meine, in unserem Alltagsverständnis von den USA haben wir ja auch das Gefühl, dass im US-amerikanischen Raum Glauben auch eine viel größere Alltagsrolle noch spielt, als das hier in Europa oder insbesondere in Deutschland irgendwie einfach der Fall ist. Und es ist ja dann auch gar nicht verwunderlich, dass sich das dann irgendwie auf die Musik, dass sich das dann irgendwie niederschlägt. Macht schon irgendwie Sinn für mich. Ich kann es wohl verstehen, ich würde halt, wie gesagt, trotzdem noch einen Unterschied ziehen zwischen sozusagen, man verhandelt religiöse Themen und man singt halt dann doch schon sehr stark irgendwie sehr sprechend darüber, wie Gott einen gerettet hat und wie, also sozusagen da sehe ich jetzt einfach hier einen sehr direkten sozusagen Gottesbezug einfach, der für mich halt sehr ungefiltert ist. Und das hat mich dann doch nochmal sehr überrascht, in der Klarheit einfach.
Ein Punkt, den ich da total interessant finde, ist, weil natürlich diese Bands immer so ein bisschen dieses Label dann abbekommen. Und auch Flyleaf wurde eben als Christian Rock bezeichnet. Und sie haben selber gesagt, sie möchten dieses Label nicht. Sie möchten nicht als Christian Rock bezeichnet werden, sondern sie sagen, sie sind Christen, die Rockmusik machen. Und sie hat dann einen Vergleich bemüht, über den wir, glaube ich, auch nochmal streiten könnten. Denn sie sagt, naja, wenn ihr einen Klempner bestellt nach Hause und der ist Christ, ist das dann irgendwie ein christlicher Klempner und macht das einen Unterschied? Oder ist es halt einfach ein Klempner? Und genauso haben sie es übertragen auf sich zu sagen, naja, wir machen Musik, wir machen Rockmusik im weitesten Sinne. Wir sind Christen, klar, das können wir nicht verheimlichen. Aber am Ende geht es darum, dass wir auf der Bühne Rockmusik machen. Und ich finde das, glaube ich, interessant, weil diese Bands werden stark so wahrgenommen und werden super auch gerade in diesen christlichen Communities super so rezipiert und bieten eben da ganz vielen Menschen irgendwie ein Identifikationspotenzial. In der Selbstwahrnehmung wollen sie aber dann trotzdem nicht nur auf dieses Label reduziert werden. Und ich weiß ja nicht, ob das wirklich funktioniert, ob das wirklich aufgeht, diese Idee von, ja, wir sind einfach keine christliche Rockband, sondern wir sind Christen, die in einer Band spielen. Weil es, glaube ich, doch was anderes ist, den persönlichen Glauben irgendwie auszuleben und auszudrücken in einer künstlerischen Form, als zu sagen, ich habe halt einen Beruf gelernt und dazu noch irgendwie religiös, weil für mich das ist diese musikalische Arbeit, die künstlerische Performance etwas anderes ist als ein Broterwerb, den ich in einem Beruf nachgehe.
Ich glaube, da kommt man wieder auf diese große Frage, die ja auch manchmal kritisch beleuchtet wird. Inwiefern findet man den Glauben oder die Werteinstellungen in der Musik wieder? Was dann auch häufig diese Frage ist, okay, darf man diese Künstlerin, diesen Künstler noch ohne sich schlecht zu fühlen, rezipieren, konsumieren? Diese Frage wird sich ja häufig im Kontext von Scientology gestellt. Also die Frage zum Beispiel, darf man jetzt Tom Cruise Filme noch gucken, weil er ja in Scientology drin ist, wo man dann halt häufig, wo häufig dann auch das Argument gebracht wird, naja, aber in den Rollen, die er spielt, wird ja nicht Scientology beworben. Das heißt, würde man es nicht wissen, die Agenda ist nicht erkennbar. Sozusagen in dem künstlerischen Werk finden wir nicht die Äußerung wieder. Man könnte natürlich sagen, gut, durch sein Geld da trägt er was dazu bei, das kann man natürlich dann wieder kritisieren, aber sozusagen eine der Arten und Weisen, dann zu die Unterschiede sozusagen darzustellen, ist dann zu sagen, okay, findet man sozusagen das im Werk wieder? Und ich finde, da zeigt sich dieser Klempner-Vergleich eigentlich ganz gut. Im Klempner-Dasein ist jetzt erstmal, also du kannst, wenn du Christ bist, klempnerst du jetzt erstmal nicht anders, als wenn du Buddhist bist, aber als Sängerin, die Lyrics singt, die ja in gewisser Weise auch eine Form von, ja, im Lyrik ist, die einen Inhalt transportiert, hast du natürlich. Wenn da christliche Themen verhandelt werden, ist das natürlich was anderes. Würde ich auch definitiv sagen, dass dieser Vergleich halt ein bisschen hinkt.
Voll. Und man kann natürlich dann irgendwie im zweiten Punkt noch fragen, okay, das eine ist es, religiöse Erfahrung auszudrücken, weil ich meine, was machen wir in unserer Musik? Ich würde sagen, wir versuchen irgendwie auch, Erfahrungen, Erlebnisse in irgendeiner Weise in Worte zu fassen, sie vielleicht irgendwie dadurch eine Form zu geben, die sie irgendwie teilbar macht. Und wenn Menschen religiöse Erfahrungen machen und die besingen, warum muss das dann automatisch schon gleich diesen Label von christlich bekommen? Da ist natürlich dann der zweite Punkt, ob es mit diesem christlichen Inhalten einfach noch einen Missionsanspruch gibt. Da muss man einfach sagen, ist halt die christliche Religion im Vergleich zu anderen Religionen einfach eine Religion, die natürlich auch bekehren möchte, die natürlich auch alle anderen in gewisser Weise ins Licht und zum Heil bringen möchte, weil natürlich die christliche Heilsgeschichte mir genau das sagt. Sie sagt, sobald du an Jesus glaubst, weißt du, dass du in den Himmel kommst, dass dir deine Sünden vergeben werden und deswegen müssen wir alle Menschen diese frohe Botschaft bringen. Das heißt, es gibt so ein Sendungsbewusstsein, ja. Missionsbewusstsein. Das möchte ich jetzt Flyleaf nicht unterstellen, dass sie das tun. Aber dass natürlich genau dafür diese Musik natürlich auch ein Stück weit eingesetzt werden kann. Und ich glaube, dann ist es mehr als nur ein, man singt halt über Erfahrung und wir sind bei jedem Menschen anders, sondern es geht auch darum, dass diese Musik selbst eigentlich ein Stück weit Menschen, ich sage jetzt mal überspitzt, bekehren will. Das glaube ich bei Flyleaf nicht unbedingt. Das glaube ich auch bei Bands wie Undereath oder Thrice, glaube ich, das noch viel weniger. Aber das steckt schon in Religionen wie dem, ja, dem christlichen Religion mit ihrem Universalitätsanspruch drinne, dass sie andere Menschen bekehren wollen.
Ja.
Weil sie in gewissermaßen als, vor allem als monotheistische Religionen, Alleinheitsanspruch haben, den sie schwer ertragen können, den irgendwie zu teilen, ein Stück weit.
Ja, und ich meine, da muss man natürlich sagen, klar, selbst wenn man jetzt nicht sagt, als Band haben wir jetzt diesen unmittelbare Verlangen, jemanden bekehren zu wollen, ist natürlich dann die Frage, ob du nicht sagen solltest, okay, ich transportiere etwas, von dem ich weiß, also sozusagen, was für einen Inhalt transportiere ich? Du bist ja sozusagen nicht nur, du bist ja auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, was du sendest und wie das Ganze sozusagen halt auch eingeebnet ist, sozusagen. Ich kann ja nur nicht sagen, okay, für mich bedeutet es das, sondern man muss ja, wenn man über Dinge spricht, natürlich auch mit bedenken, was für eine Geschichte dahinter ist und in was für einen diskursiven Kontext das Ganze eingebettet ist. Und natürlich, wenn sie jetzt über ihre religiösen Erfahrungen singt und über ihre religiösen Errettungs, sozusagen ist ja, oder ihre Errettung, dann kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt eine Geschichte, die perfekt quasi in diese Bekehrungs, in diesen Bekehrungsdiskurs halt eingeebnet werden kann. Und da kann man natürlich dann die Frage stellen, inwiefern für eine Künstlerin, für einen Künstler, da nicht da auch in gewisser Weise der dann schon die Verantwortung dafür da ist, das halt auch einzubetten und sich dann nicht einfach zu sagen, naja, wir machen es ja nicht, wir sind überhaupt nicht christlich. Also da wird ja in gewisser Weise auch die Verantwortung für die eigene Stimme eigentlich komplett abgewendet und gesagt, okay, es ist gar nicht relevant, was mit unseren Aussagen getätigt wird oder wie unsere Aussagen verwendet werden, sondern es ist komplett neutral und es ist komplett egal. Und ich finde, da kann man natürlich sagen, gut, vielleicht wollen sie es nicht, aber sie erkennen dann auch nicht an, was sie dann halt auch als so große Band, die so viele Leute hören, dann vielleicht auch für eine Stimme haben und wie ihre Aussagen dann halt auch in den Kontext gestellt, was für Konsequenzen die dann haben. Und da, also ob dann irgendwie das, muss man sich schon irgendwie zu verhalten, würde ich sagen. Das ist halt sonst zu einfach, finde
ich. Meine ich. Ich kann es jetzt auch da jetzt schlecht verteidigen, weil ich jetzt auch nicht alles gerade zu dieser christlichen Thematik von dieser Band gelesen habe. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher, wie weit sie da auch sich versucht haben zu distanzieren, inwieweit sie sich vielleicht auch ganz offen zur Toleranz bekannt haben und sowas, das weiß ich nicht. Aber so ein bisschen würde ich natürlich schon zustimmen, dass man einfach sich zumindest bewusst sein muss, was man eigentlich damit bezweckt, indem man solche Themen besingt. Und wenn man es eben auch nur als Worship oder eben als Ausdruck eigener Erfahrung bezeichnet, dass das irgendwie natürlich Konsequenzen und Effekte hat auf andere Menschen. Aber so ein kleiner Punkt, auf den ich vielleicht auch eingehen möchte, ist, dass ich, auch wenn ich damals diese Texte nicht verstanden habe, ja trotzdem auch als Teenager nicht in einem religiösen Vakuum war, sondern ne, ich wurde konfirmiert, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, aber meine Eltern sind protestantisch und ich auch als Teenager natürlich auch irgendwie religiöse Fragen für mich eine Rolle gespielt haben. Auch wenn für mich vielleicht nicht mehr Christentum oder eben die evangelische Lehre für mich so die Antwort war, die mir irgendwie überall mich zufriedengestellt hat. Ich aber trotzdem so eine gewisse Sehnsucht nach einer Spiritualität natürlich auch in meinen Jugendjahren irgendwo da war. Und ich glaube, dass dann manchmal auch solche Texte, ohne dass ich sie ganz verstanden habe oder ohne dass ich den speziellen evangelikalen, amerikanischen, christlichen Touch da verstanden habe, mich trotzdem angesprochen haben. Und ich glaube, das ist, muss man auch dann fairerweise dieser Musik lassen, dass sie auch sowas irgendwie auch füttern oder unterstützen kann und da auch Menschen, sage ich mal, auf einer eigenen spirituellen Reise vielleicht auch ein paar interessante Anstöße geben kann. Wie gesagt, auch wenn ich damals vieles nicht verstanden habe, was ich jetzt völlig viel deutlicher irgendwie an verschiedenen Stellen sehe. Ich meine, ich kann ja vielleicht noch kurz erzählen, dass ich natürlich diese Band heute nicht mehr höre, dass ich auch schon das zweite Album nicht mehr gehört habe. Also es war irgendwie, bin ich irgendwie nicht bei dieser Band geblieben. Auch die Band, in der ich natürlich damals gespielt habe, hat sich dann auch aufgelöst nach der Schule. Das war so eine klassische Schülerin-Band, wenn man so will. Ich habe diese Band also nicht weiter verfolgt. Wenn da auch heute rückblicken, finde ich das Album nicht wirklich gut. Finde es auch, wenn ich ehrlich bin, auch nicht gut produziert. Was mich auch wundert, wenn man sich sonst anguckt, was der Howard Panson eigentlich sonst irgendwie auf der Liste stehen hat. Finde ich es wirklich schlecht produziert. Ich finde es auch musikalisch nicht gut. Also auch wirklich spielerisch nicht gut. Auch, ich sage mal, ich als Schlagzeuger finde das auch überhaupt total langweilig und ungroovy, was da passiert.
Recht so bresig, uninspiriert ganz viel.
Ich meine, gesangsmäßig kann man da überhaupt nicht, finde ich, kann man da überhaupt nicht meckern, aber Arrangements und spielerisch alles irgendwie ganz halbgares Zeug. Ich habe mir trotzdem, ich will sozusagen trotzdem so ein bisschen Empfehlung trotz allem rauszugeben, ich habe mir das 2009er Album angehört, was wesentlich besser produziert ist, wesentlich moderner, wesentlich knackiger produziert ist, als auch eben das Soloalbum von Lacey Storm, wo ich auch sagen würde, ist auf alle Fälle ein Reinhörer wert, wenn man, sage ich mal, mit diesem ganzen Post-Grunge-Krams nicht total fremdelt. Da sind ja auch ein paar spannende Sachen bei, ein paar starke Songs dabei. Aber dieses 2005er Album finde ich heute auch mit bestem Willen, kann ich es mir auch nicht mal mehr schön hören. Also ich habe da nicht mal so einen Nostalgiefaktor, dass es mir ein bisschen peinlich ist, aber ich die Songs trotzdem total cool finde. Sondern ich muss einfach sagen, es ist irgendwie einfach kein richtig gutes Album, habe ich das Gefühl. Das wollte ich vielleicht noch so hinten rausgeben. Und dass mich daher auch diese Band, weil wir das manchmal auch immer so ein bisschen diskutieren, haben die noch irgendwie einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir heute Musik machen. Und ich glaube, bis auf dieses Identifikationspotenzial, was damals total wichtig für uns war, weil wir eine weibliche Frontfrau hatten, würde ich sagen, spielt heute Flyleaf für mich überhaupt keinen Einfluss mehr in meinem musikalischen Schaffen. Das kann ich, glaube ich, so zum Schluss noch mitgeben, was da sozusagen von hängen geblieben ist, würde ich sagen. Nicht viel als eine seltsame Phase in meinen Jugendjahren, als wir alle harte Frontfrauen gesucht haben.
Ja, was wir ja immer jetzt machen, ist, also du meinst ja schon, das Album ist jetzt für dich nicht so das Highlight, auch im Rückblick für mich, das habe ich auch schon durchscheinen lassen, war das Album auch nicht allzu unterhaltsam und trotzdem haben wir jetzt
Wir kommen nicht aus der Nummer raus,
wir müssen zwei Highlight-Tracks benennen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt anfangen sollte. Du kannst
anfangen.
Okay. Fang ruhig an. Gut, ich habe nämlich auch überlegt, welchen Song wir nehmen, welchen Song man da nehmen kann und die Auswahl ist diesmal nicht so groß. Ich würde jetzt in der Tat den Closer nehmen, So I Thought, da ich den musikalisch dann doch noch am interessantesten fand. Das ist, glaube ich, der längste Track auf dem Album, also überhaupt nicht repräsentativ für die Art und Weise, wie da Musik geschrieben wird. Aber zumindest wurde dort versucht, mal ein bisschen die Formel zu öffnen. Es wurde versucht, dann ein bisschen auf, einen etwas längeren Songaufbau zu machen. Es sind ruhige Stellen dabei. Ja gut, wie die Lyrics am Ende aufgelöst werden, ich glaube, die sollte man so ein bisschen ausschalten. Die Lyrics finde ich nicht gut, aber musikalisch hat der Track zumindest lässt da Potenzial erscheinen und deswegen wähle ich So I Thought.
Marvin? Ja, witzig. Ich kann ja meine Kurznotiz zu dem Song vorlesen. Ja. Längster Song, musikalisch spannender, wieder Jesus am Ende, aber ein Gitarrensolo. Genau. Ich würde in der Tat nehmen, weil das für mich, also ich würde den nach wie vor vom Album, glaube ich, mit am solidesten All Around Me nehmen. Einfach weil der für mich einen schönen Aufbau hat, eine schöne Bridge. Ich glaube, ich den auch damals eigentlich so mein Lieblingssong vom Album war. Und der auch der Song war, der natürlich auf den Christian Radio Charts am längsten in der Dauerschleife lief. Also das war im Prinzip so eine extra Single, die sie nochmal draus gemacht haben für den christlichen Markt. Aber ich finde, der hat irgendwie was, der Song. Das ist so einer der wenigen, den ich heute noch so, wo ich mir denke, wenn man den an ein, zwei Stellen vielleicht noch ein bisschen gedreht hätte, würde ich den vielleicht heute auch noch richtig, richtig gut finden. Deswegen, für mich ist es All Around Me. Ich meine, als Anmerkung natürlich, alle, die da vielleicht trotzdem mal reinhören wollen, müssen natürlich einmal I'm So Sick hören, einfach weil es so der ikonische Flyleaf-Song ist, mit dem die, glaube ich, so plötzlich ins breite Bewusstsein des großen Publikums irgendwie gerutscht sind. Aber am Ende ist für mich dann doch All Around Me doch ein bisschen spannender als irgendwie, ja, der Opener oder auch viele andere Tracks.
Wunderbar, Marvin, danke für diesen Musikvorschlag. Auch wenn es jetzt musikalisch nicht das Highlight war, war es, finde ich, sehr spannend, einfach mal über diese Themen zu reden, über Christlichkeit in der Musik, auch über die Frage zu stellen, warum diese Band auch aufgrund des Identifikationsmerkmals eigentlich damals so eine große Sache waren, vielleicht auch deswegen. Und hat mir auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen, hat auf jeden Fall mir mehr, ich verstehe jetzt ein bisschen besser, warum diese Band mal was war. dann werden wir mal sehen, wie die Reunion läuft, was dabei rauskommt und ob du vielleicht doch nochmal dadurch deine Nostalgie und wir dann doch nochmal den Marvin von 2006 erleben werden.
Ich würde vielleicht nochmal so einen kleinen Disclaimer raushauen, weil ich hier natürlich auf keinster Weise Menschen in ihrem christlichen Glauben irgendwie zu nahe treten will, ja, oder irgendwie beleidigen möchte, oder wenn jetzt vielleicht ein paar Äußerungen von uns irgendwie ein bisschen sarkastisch geklungen sind oder irgendwie ironisch. Mir ist überhaupt nichts daran gelegen, und das ist das Letzte, was ich möchte, ist Menschen in ihren, sage ich mal, in ihrer Religiosität irgendwie zu beleidigen und zu verletzen, egal welchen Glauben sie angehören. Und auch wenn ich für mich vielleicht nicht mehr sagen kann oder vielleicht noch nie wirklich sagen kann, dass ich irgendwie christlich bin, möchte ich es in keinster Weise bei anderen Menschen irgendwie kleinreden. Es gibt genügend Situationen in den Kontexten, in denen Menschen diesen Glauben auf eine sehr gute Art und Weise leben, auf eine sehr tolerante Art und Weise leben. Und es gibt auch Kontexte, in denen Menschen aufgrund ihres Glaubens auch immer noch politisch verfolgt werden. Und das trifft auch die christliche Religion zu. Das heißt, das vielleicht noch mal als kleines Schmankel hintendran, wenn wir hier irgendwie augenzwinkernde Aussagen über Jesus oder über das Christentum gemacht haben, geht es mir wirklich nicht darum, Menschen ernsthaft in ihrem Glauben irgendwie zu verletzen, sondern nur ein bisschen zu zeigen, dass wir oder ich im Speziellen da vielleicht nicht das damit anfangen können, was vielleicht andere Menschen können. Das liegt aber an mir und nicht an anderen. Das ist mir, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne, ja, genau, mit rausgeben möchte. Und sonst, ja, wäre ich durch.
Ja, vollste Zustimmung ist mir auch ein wichtiger Punkt. Also das soll halt auch einfach nur so in dem, genau, es ist uns etwas fern, es ist auch mir halt einfach in der Rezeption von Rockmusik einfach eine relativ fremde Sache gewesen, weswegen es für mich jetzt erstmal auffällig gewesen ist. Und ja, genau, nur weil wir halt in gewissen Kontexten da uns vielleicht auch ein bisschen kritisch zu äußern, heißt es ja nicht, dass wir es jetzt absolut jetzt irgendwie blöd finden oder halt auch, ist nicht in anderen Kontexten halt auch, ja, das Wichtigste, also genau, das, dann würden wir überhaupt nicht widersprechen, dass das ja nicht, dass wir das nicht tolerieren würden, sozusagen christlich zu sein, das ist ja absolut nicht der Fall. Also vielen Dank, dass du das nochmal erwähnst. Und ja, ansonsten vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns mal eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen hinterlässt oder auch mal einen Kommentar schreibt, uns bei Instagram mal, ja, was schreibt. Wir sind immer froh über Kommentare, Diskussionen und so weiter. Und wie immer findet ihr dann die Links zu den Highlight-Playlists und zu einer dezidierten Playlist für diese Folge mit ganz vielen musikalischen Referenzen dann in der Podcast-Beschreibung. Und Marvin, für die nächste Folge habe ich noch nicht ganz klar. Also ich habe zwei Überlegungen. Es könnte musikalisch in eine ganz andere Richtung gehen, aber zu einer ähnlichen Zeit.
Auch nicht schlecht.
Es könnte halt aber auch sein, dass wir in ein paar Jahre zurückgehen.
Ja, Chris. Genau. Dann bleibt mir zu sagen, nur vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, weil ich auch wirklich glaube, dass es für dich vielleicht nicht ganz so ein großer Spaß war bei diesem Album. Also danke fürs Zuhören, danke für das schöne Gespräch. Freut mich, dass du auf alle Fälle ein bisschen was über mich und vielleicht auch diese Zeit lernen konntest und wir da einen schönen Austausch geraten sind. Genau, natürlich an alle, die noch dabei sind, danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören. Ciao.